So, liebe Gemeinde, ich freue mich, heute wieder hier sein zu dürfen. Es ist schön, in diesem kleinen Raum, wenn es so ganz schön warm ist hier drinnen, draußen ist kalt. Man will nicht denken, dass es schon Mitte April ist und welches Wetter wir erleben. Manchmal machen das traurig und wütend. Manchmal sage ich mir, wenn ich jetzt meine Wut gegen jemanden jetzt so richtig zeigen könnte wegen dem Wetter, würde ich das machen. Aber wer wegen Wetter sich aufregt, der ist wahrscheinlich mit ihm etwas nicht in Ordnung, weil nämlich Wetter kannst du nicht beeinflussen. Muss man einfach so nehmen, wie es ist. Es ist zu erwarten, dass Mitte April ein bisschen wärmer ist und nicht so viel Regen. Aber auf der anderen Seite freue ich mich, denn ich habe auch letztes Jahr und in der letzten Zeit gehört, auch gesehen in Versen, wie die Natur nach Wasser schreit und wo sie auch Wälder gefilmt haben und da die Bäume, da wo sie Wurzel schlagen sollen, es ist alles trocken, weil lange nicht geregnet hat. Und jetzt, wenn ich diesen Regen erlebe, sage ich, hoffentlich kommt das in die Erde da rein. Das ist ein Segen Gottes. Und das ist auch ein Segen Gottes, dass wir uns an diesem Sabbat hier versammeln und auch in der Predigtstunde sein Wort studieren. Ich lade euch ein, dass ihr eure Bibel in die Hand nehmt. Wir werden zusammen ein Thema betrachten, das mich in der letzten Zeit beschäftigt hat, weil ich in einer alten Lektion habe ich dieses Thema gefunden und ein paar Gedanken, die mich beschäftigt haben. Und dann habe ich mal gedacht, jetzt muss ich eine Predigt daraus machen. Und jetzt versuche ich, dass wir heute zu diesem Thema kommen und die Gedanken miteinander teilen, was dieser Text in der Bibel sagt. Ich möchte anfangen mit einem Bild. Und zwar, ich habe in meinem Auto ein Navi. Ich denke, viele Autos haben Navi. Gibt es jetzt einen Fahrer, der ohne Navi fährt? Auch nicht mit Smartphone, mit diesen Google Maps oder so? Ich glaube, dass kaum einer nicht das benutzt hat. Aber an meinem Auto oder unserem Auto, sorry, an unserem Auto ist ein Navi eingebaut. Aber eine wahrscheinlich ältere Ausgabe und so gibt es nur zwei Routen. Und wenn du irgendwas wohin fährst, dann kannst du wählen, entweder die schnellste Route oder die kürzeste Route. Und die schnellste Route ist manchmal nur eine Minute schneller und vielleicht so viel Kilometer musst du noch mehr fahren, ihr kennt das. So vergleiche ich manchmal alle beiden und wähle mir, was mir besser gefällt. Wir haben im vorigen Auto, es gibt auch jetzt in diesen extra Navi-Geräten, wo man mehrere Routen gezeigt bekommt. Das ist eine empfohlene Route, aber da gibt es auch eine Alternative 1, Alternative 2 und in diesem unten unseren TomTom, möchte keine Werbung machen, keine Schleichwerbung, aber das, was wir hatten, gab es sogar drei Routen. Und da kann man wählen mit aller guten Ausrechnung, wie viel Kilometer, wann du ankommst und so. Ihr kennt das. Und das ist so eine tolle Hilfe. Obwohl ich jetzt alle Wege schon, viele Wege kenne, schalte ich immer mein Navi ein. Ich möchte mal sehen, wann ich komme, wie das alles ist, auch wenn ich den Weg kenne. Mein Navi mit mehreren Alternativen. Wenn ich an den Weg Gottes denke, welche Alternativen hat der Weg Gottes? Und so ist mein Thema heute, habe ich überschrieben, Gottes Weg zur Errettung hat keine Alternative. Und wir werden gemeinsam sehen, aus dem Wort Gottes, dass Gottes Weg der Errettung, Gottes Weg der Befreiung keine Alternative gibt. Das ist so, wie Gott gesagt hat. Ich habe mich zu diesem Thema, wie gesagt, beschäftigt mit einem Ereignis aus dem Alten Testament, die Befreiung des Volkes Gottes aus Ägypten. Und das steht im zweiten Buch Mose, ich lade euch ein, zweites Buch Mose aufzuschlagen. Im zweiten Buch Mose werden wir einige Texte lesen. Gleich am Anfang, im Kapitel, laut Kapitel 12, Vers 40, lesen wir hier, dass das Volk Gottes ...430 Jahre in Ägypten verbracht haben. Die Israeliten blieben in Ägypten 430 Jahre. Das ist eine lange Zeit. Das ist 2. Mose Kapitel 12, Vers 40. Das ist eine lange Zeit. Und sie waren Sklaven in Ägypten. Vielleicht waren sie nicht die ganze 400 Jahre Sklaven. Das war der Wille Gottes am Anfang, dass sein Volk nach Ägypten kommt. Wir kennen die Geschichte von Josef, der verkauft wurde von seinen Brüdern. Und wir kennen, was alles war, das ist nicht mein Thema heute. Auf jeden Fall von diesem Sklaven, der verkauft wurde, ist jetzt ein Prinz geworden. Und nach Jahren sind seine Brüder auch gekommen. Und er hat sie gesehen. Und in diesem Moment, wo er sich gezeigt hat, seinen Brüdern, da hat er bemerkt, dass sie anfangen zu sprechen und einer den anderen zu beschuldigen. Und das war nicht mein Wille, dass ich habe euch gesagt, ihr sollt das nicht machen und so, kann mir gut vorstellen. Und dann sagt Josef ein Wort, macht das nicht, liebe Brüder. Das war der Wille Gottes, dass wir hier kommen. Und von daher sehe ich, dass der Wille Gottes war, dass das Volk, dass diese Sippe, die ganze Sippe von Jakob nach Ägypten kommt. Dann haben sie ein Land bekommen, besonders ein Land, wo sie wohnen können, ein gutes Land. Und es ist auch so ein Gedanke aus dieser Zeit, wo die Ägypter, als die ganze Sippe gekommen ist, die Ägypter haben bemerkt, die stinken. Das Volk Gottes stinkt. Also das ist irgendwie schwer zu verstehen. Wir denken, Gott segnet sein Volk, es ist immer gut und das Volk Gottes ist immer gut. Aber im Bericht lesen wir, dass die Ägypter, die waren wahrscheinlich ein Niveau haben sie gehabt für ihr Leben, für ihre Hygiene, vielleicht haben sie auch Parfüm gehabt und es hat alles gut gerochen. Und da kommen welche, die Verwandten von diesem Prinzen, der jetzt alles in die Hand nimmt, und sie kommen als Schäfer. Und wer von euch bei einem Schäfer war, wenn ein Mensch bei den Schafen lange ist, dann kommt das alles, dieser Geruch. Und deswegen, okay, schön, dass ihr da seid, aber ein Land ganz weit weg von uns, nicht unter uns zu wohnen. Wir wissen nicht, wie lange sie Sklaven waren. Irgendwann mal nach vielen Jahren, vielleicht Jahrhundert, ist ein anderer Pharao zum Pharao gekommen als König in Ägypten und er kannte die Geschichte von Josef nicht. Wir haben das alles gelesen und er hat gesehen, dass dieses Volk groß geworden ist. Wir sind mehr als wir. Und es könnte sein, dass sie gegen uns kämpfen und so weiter. Ihr kennt das alles. Und dieser Pharao hat das Volk versklavt. Und auf einmal haben die Israeliten ihre Freiheit verloren. Gott wollte sie befreien. Nach diesen 430 Jahren sagt Gott zu Mose, findet oder beruft Mose und schickt Mose zum Pharao. Der soll jetzt das Volk befreien. Warum erzähle ich euch diese Geschichte? Das ist nicht nur eine uralte Geschichte aus der Bibel, die wir so oft gehört haben, die wir in der Kindersabbatschule schon betrachtet haben, die wir auch heute im Religionsunterricht und sonst wo, es ist ein Teil der Bibel, dass die Israeliten Sklaven in Ägypten waren. Übrigens, wir haben Urlaub in Ägypten gemacht, wahrscheinlich auch viele von euch. Hurghada und sonst wo ist ein beliebter Urlaubsort und man konnte auch die Geschichte, auch Pyramiden und auch Luxor, vor allem da, wo diese Städte gebaut wurden. Und als wir dort waren, wir haben so einen Führer gehabt, Reiseführer. Und weil wir die Gemeinde, wir waren 40 Leute miteinander, alle Adventisten und der Reiseführer. Und da kommt eine Schwester und fragt ihn, gibt es oder wie ist es in der Geschichte von Ägypten, als das Volk Israel hier 400 Jahre in Ägypten Sklaven waren? Wisst ihr, was er gesagt hat? Das ist fake. Das ist verfälscht. Ägypten sind so ein liebevolles Volk. Und dass sie so lange Zeit jemanden aus einem anderen Volk als Sklaven hier unterdrückt hätten, das kann ich mir nicht vorstellen. Und das gibt's nicht in der ägyptischen Geschichte. Interessant. Aber die Bibel sagt, es ist so. Man kann aus der Geschichte was rausnehmen, kann man was verändern. Das Volk Gottes war Sklaven in Ägypten. Und das ist nicht nur eine alte Geschichte, sondern das ist für uns heute höchst aktuell. Und gerade aus diesem Grund möchte ich, dass wir uns heute in dieser Predigtstunde mit diesen Gedanken beschäftigen. Warum ist das heute höchst aktuell? Als Mose zu Pharao gekommen ist, wir können da lesen, im Kapitel 5, 2. Buch Mose, Kapitel 5, Vers 2. Kapitel 5, Vers 2, Mose kommt zu Pharao. Und der Pharao antwortete, oder vielleicht Vers 1, danach gingen Mose und Aaron hin und sprachen zum Pharao, so spricht der Herr, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen, dass es mir ein Fest halte in der Wüste. Der Pharao antwortete, wer ist dieser Gott, dieser Herr, dass ich ihm gehorchen müsse und Israel ziehen lasse? Ich weiß nichts von diesem Herrn. Will auch Israel nicht ziehen lassen. Da sehe ich eine Parallele zu unserer Zeit. Vor allem die Bibel. Die Bibel gibt uns Hinweise, dass der Begriff Ägypten ein Begriff für ein Leben ohne Gott oder gegen Gott. Wer ist dieser Gott? In Offenbarung Kapitel 11 ist auch Ägypten erwähnt. In Vers 8, Kapitel 11, Vers 8. Wir müssen nicht alle Texte lesen. Und da steht das deutlich, geistlich gesehen ist es Ägypten ein Symbol, ein Zeichen für ein Leben gegen Gott. Für ein Leben in dieser Welt, geistlich zu verstehen, wer ist dieser Gott? Und ich kenne diesen Gott nicht. Ich will nicht so tun, was er mir sagt. Und wir leben heute in dieser Zeit. Wer ist dieser Gott? Und was hat er mir zu sagen? Heute ist eine Situation gekommen, dass sogar die Eltern dürfen ihren Kindern gar nicht sagen. Und auch der Staat, der gibt so viel Freiheit und so viel Möglichkeit, dass auch die Jugendlichen und auch jungen Menschen oder Menschen überhaupt ihre tiefsten Neigungen entwickeln, sündhafte Neigungen entwickeln können. Keiner darf was sagen. Wer ist dieser Gott, der mir etwas sagen möchte? Und wenn heute jemand kommt und sagt, Leute, das ist nicht gut, Gottes Wille ist anders. Wer denkt noch an den Willen Gottes heute? Was hat dieser Gott mir zu sagen? Und vor allem auch wir Prediger, wir müssen aufpassen, was wir predigen. Wenn du etwas predigst über etwas, was die Bibel auch als Gräuel vor Gott erwähnt, kannst du ins Gefängnis landen. Wer ist dieser Gott? Was soll mir dieser Gott sagen? Das ist die Zeit, in der wir heute leben. Und Gott möchte sein Volk von diesen Gedanken, von diesen weltlichen Gedanken befreien. Wie macht er das? Mose kommt zu Pharao und sagt, unser Gott hat uns geschickt. Er will, dass sein Volk drei Tage Reise in die Wüste geht, so eine Entfernung von Ägypten. 3 Tage Reise. Lass mein Volk ziehen. Und Pharao sagt, ich kenne diesen Gott nicht. Was macht Mose? Er hat eine Anweisung von Gott bekommen, um zu demonstrieren, was dieser Gott kann. Damit Pharao merkt, dass das nicht irgendein Gott ist oder irgendein Gedanke, sein Gott des Himmels hat uns geschickt mit einer besonderen Botschaft für dich, Pharao. Und jetzt wirst du sehen, was dieser Gott kann. Er nimmt seinen Stab und wirft vor Pharao und der Stab wird zur Schlange. Pharao lacht. Und so erzähle ich diese Geschichte auch im Religionsunterricht. Er lacht und sagt, Zauberer habe ich auch hier. Janis, komm mal her. Und Janis kommt. Der Name steht nicht in der Bibel. Aber steht nur Zauberer. Und was macht er? Er wirft auch seinen Stab. Und auch sein Stab oder ihre Stäbe wurden zu Schlangen. Mose überrascht. Was ist jetzt? Und dann sagt Pharao, ach Mose, ich bin intelligent genug. Du kannst mich nicht mit diesen Tricks jetzt überzeugen. Aber Gott lässt nicht locker. Gott schickt Plagen. Die erste Plage, wahrscheinlich war es so ein Fest, Wasserfest oder sonst was, sie standen alle am Wasser. Und Mose tut ein Wunder, dass das Wasser zum Blut verwandelt wird. Und auf einmal Blut, wo sie vor Wasser standen, Blut. Was macht Pharao? Janis, komm mal her. Und Janis bekommt ein Eimer Wasser und sagt, zeige du mal. Und was macht der Zauberer? Ein Klick und in seinem Eimer voll Wasser, voll Blut. Könnt ihr euch mal vorstellen? Gott hat ein Wunder getan, dass alle Gewässer auf einmal Blut geworden sind, aber es gab irgendwo ein Eimer Wasser, noch Wasser, und da kommt der Zauberer und diese Wunder macht er auch. Und der Pharao lacht und schickt sie weg. Da kommt die zweite Plage. Und Gott hat so angeordnet und Mose sagt ein Wort oder mit seinem Stab, wie auch immer, und da kommen Frösche. Frösche überall. Pharao lacht und sagt, Janis, komm mal her. Und da, wo es keine Frösche gab, Janis macht etwas und auf einmal voll Frösche. Dieses Wunder haben die Zauberer auch geschafft. Ich weiß es nicht, wie wir fühlen würden, wenn wir das erlebt hätten. Gott schickt dich mit einer Botschaft und du tust Wunder vor Pharao und da kommen die Zauberer und machen das gleich. Aber Gott lässt nicht locker. Und das war auch der Wille Gottes. Gott wollte seine Macht zeigen. Manchmal lässt er auch diese Geister was machen. Und er nimmt das alles für sich zur Ehre am Ende. Am Ende siegt Gott. Dritte Plage. Es kommen Stechmücken. Stechmücken überall. Und in der Luft ist es so, alles so dick mit diesen Mücken. Ich kann mir so gut vorstellen, du kannst nicht atmen, du kannst nicht schauen, es ist überall. Und wenn eine Mücke kommt, dann... Und du kannst manchmal im Sommer nicht kämpfen. Ich weiß hier, wo wir mal auch hier Zeltlager gemacht haben, wie viele Mücken am Abend kommen, haben wir auch erlebt. Das ist nichts. Aber die Mücken, die dort gekommen sind, und das Volk leidet darunter, kann nicht leben. Was macht der Pharao? Janis, komm mal her. Und was sagt dieser Zauberer? Großer Pharao, das geht nicht. Das ist der Finger Gottes. Es gibt einen Finger Gottes. Und Gott hat das getan. Wir können nichts machen. Aber der Pharao ist wieder hartnäckig. Er lässt das Volk nicht. Da kommt die vierte Plage. Stechfliegen. Oder wie wir sie nennen, so Bremsen. Diese Viehbremsen. Sie stechen so. Und da gibt es so in Dörfern vor allem, ich weiß, wie es schmerzhaft ist, aber stell dir mal vor, Millionen von denen, du kannst nicht gehen, es ist in der Luft voll mit denen, es ist auf deinem Körper überall. Und Pharao lenkt jetzt ein. Der Janis und andere Zauberer können nichts mehr tun und erkennen, dass das der Finger Gottes ist. Was macht Pharao? Er sagt, okay, gut, ich lasse euch euren Gott dienen. Und jetzt fange ich an mit den Alternativen. Die Ägypten vor Gottes Volk stellt. Im übertragenen Sinne für uns heute die Welt. Die Welt und das weltliche Leben hat auch Alternativen für jeden, der nach dem Willen Gottes leben möchte. Die erste Alternative lesen wir im Kapitel 8, Vers 21. Ich habe die Predigt überschrieben, Gottes Weg der Errettung kennt keine Alternative. Zweites Buch Mose, Kapitel 8, Vers 21 lesen wir. Da ließ der Pharao Mose und Aaron rufen und sprach, geht hin, opfert euren Gott, aber hier im Lande. Mit anderen Worten, ihr könnt euren Gott dienen, ihr könnt opfern, aber bleibt in Ägypten. Bleibt in der Welt und Welt in euch. Im geistigen Sinne tatsächlich diese Generation von heute lebt in der Welt und versucht auch weltlich zu leben nach dem Sinne, wer ist dieser Gott? Auch wir als Christen, die Welt erlaubt uns, Gott zu dienen und zu opfern. Nur bleibt in der Welt. Bleibt so wie die Welt. Und das erleben wir auch in unseren Kreisen, auch in der Adventgemeinde, dass es solche Gedanken gibt, man kann auch leben wie die Welt. Nur, dass man nicht sich von der Welt entfernt. Und Mose, Vers 22, Mose sprach, das geht nicht an. Denn was wir dem Herrn, unseren Gott, opfern, ist den Ägyptern ein Greuel. Siehe, wenn wir vor ihren Augen opfern, was ihnen ein Greuel ist, werden sie uns dann nicht steinigen. Mose ist sehr bestimmt. Und er sagt, das geht nicht. Wie wir leben, jemand versucht mir Wasser zu bringen, aber ich gebe hier. Die Welt versteht uns nicht in unserem Gottesdienst. Die Welt will das nicht so haben wie wir. Die Welt stört uns. Die Welt oder weltliche Gedanken möchten uns auch entmutigen, nicht so zu leben, wie Gott das gesagt hat. Das ist eine Alternative, eine andere Möglichkeit. Ihr könnt euren Gott dienen. Und wir haben in der heutigen Zeit vor allem viele Christen sind so zusammen, Hauptsache du glaubst an Gott, du kannst deine Religion leben, wie du willst, ich lebe meine Religion, wie ich will und so weiter. Es gibt überhaupt nicht das, was irgendwie etwas anderes kommt, sondern sehr oft sind wir gefährdet, vieles von den anderen zu übernehmen, weil nämlich die Welt ist nicht einverstanden, dass jemand so nach dem Willen Gottes lebt, wie Gott das gesagt hat. Ich weiß nicht, sehr oft denke ich darüber nach, in den normalen Schulen ist es jetzt bald verboten, die Schöpfungslehre zu unterrichten. Die Schöpfungslehre, das ist nicht bewiesen, wissenschaftlich. Mehr lehrt man Evolution und nicht, dass es einen Gott gibt. Wer liest noch die Bibel? Und den Schöpfungsbericht, auch Religionsunterricht in der Schule, beschäftigt sich mehr mit den Religionen der Welt und die Kinder lernen über Buddhismus und über Hinduismus und Islam und alles Mögliche, nur nicht das, was die Bibel sagt. Wer spricht noch über die Schöpfung Gottes? Dient euren Gott, opfert euren Gott. Aber bitte bleibt im Lande. Bleibt in der Welt. Nichts anderes. Mose sagt, nein. Der Weg Gottes kennt keine Alternative. Der Pharao bleibt hartnäckig. Aber Gott auch. Und das ist gut so. Gott lässt nicht locker. als wieder Plagen kommen, sagt Pharao oder hat er eine andere Alternative? Wir lesen in Kapitel 8, Vers 24. Der Pharao sprach: Ich will euch ziehen lassen, dass ihr dem Herrn euren Gott opfert in der Wüste. Nur zieht nicht zu weit und bittet auch für mich. Eine andere Übersetzung sagt an dieser Stelle: Zieht nicht allzu weit von Ägypten. Merkt ihr, was das für uns heute bedeutet? Ihr könnt euren Gott dienen, aber bitte nicht so weit gehen. Nicht übertreiben. Habt ihr gehört, dass einige für uns Adventisten sagen, übertreibt mal so. Auch was Ellen White sagt und schreibt, das ist alles übertrieben. Geht nicht so weit. Bleibt in der Nähe von Ägypten. Ihr könnt eure Gottesdienste haben, könnt euren Gott dienen, aber bitte bleibt hier. Bleibt in der Nähe. Geht nicht so weit von den anderen in euren Gedanken, in euren Dienen Gott. Bleibt wie die anderen. Nicht allzu weit. Nicht übertreiben. Und dann sagt er noch etwas. Bitte betet auch für mich. Ach, wie schön. Ein Weltherrscher, der vor kurzem gesagt hat, wer ist dieser Gott? Interessiert mich gar nicht. Ich möchte nicht ihm gehorchen. Jetzt auf einmal sagt er, betet auch für mich. Als ich mir Gedanken darüber gemacht habe, habe ich mich gefragt, ich möchte nicht richten, nicht urteilen, aber ich frage mich nach dem allem, was geschah, was wir lesen, ob das ein ehrliches Gebetsanliegen war oder eine ehrliche Bitte, bitte betet für mich. Geht, dient euren Gott, aber betet auch für mich. Oder war das nur eine Schauspielerei, um das Vertrauen des Volkes zu gewinnen? Und wenn das Volk jetzt, also wenn der Weltherrscher, wenn der Pharao zu uns sagen würde, ja geht und betet auch für mich. Viele würden sich freuen. Danke dir, lieber Gott. Dein Geist wirkt auf die Herzen der Menschen. Aber er hat was anderes vor. Betet auch für mich. Gott will, dass die Leute in die Wüste gehen. Und zwar weit weg von Ägypten. Ja, wir gehen weiter. Im Weiteren lesen wir, dass Pharao hartnäckig bleibt und das Volk muss weiter in Ägypten bleiben. Aber Gott schickt andere Plagen. Als das Land geplagt wurde, hat der Pharao eine weitere Alternative. Im Kapitel 10 lesen wir ab dem Vers 8. Da wurden Mose und Aaron wieder von den Pharao gebracht. Der sprach zu ihnen, geht hin und dient dem Herrn, eurem Gott. Wer von euch soll aber hinziehen? Mose sprach, wir sollen ziehen mit Jung und Alt, mit Söhnen und Töchtern, mit Schafen und Rindern, denn wir haben ein Fest des Herrn. Und er sprach, oh ja, der Herr sei mit euch, so gewiss, wie ich euch und eure Kinder ziehen lasse. Ihr seht doch selbst, dass ihr Böses vorhabt. Nein, nur ihr Männer zieht hin und dient dem Herrn. Denn das ist doch, was ihr begehrt habt. Und man stieß sie hinaus vom Pharao. Was bedeutet das jetzt? Neue Alternative, neues Angebot vom Pharao. Ihr Männer, ihr könnt gehen. Das wolltet ihr doch. Aber Kinder und Jugendlichen sollt ihr hier lassen. Wenn wir vergleichen Ägypten mit der Welt, dann können wir auch sagen, Und wir hören manchmal von den Leuten, ihr Alten, ihr könnt eure Religion leben, aber lasst die Kinder und Jugendliche, sie sollen das Leben genießen. Und das, was die Welt anbietet, ist so schön und das schmeckt so gut. Und wenn ihr gläubig sein wollt und Gebote Gottes halten wollt, dann könnt ihr für euch machen, was ihr wollt. Aber lasst die Jugendlichen, sie in die Wüste jetzt zu ziehen. Was haben die Kinder in der Wüste? Das ist grausam, was ihr mit den Kindern macht. Also ich übertreibe vielleicht ein bisschen, aber das ist das, was eigentlich die Welt will. Kinder und Jugendlichen sollen in der Welt bleiben. Das erleben wir auch in unseren Gemeinden. Es gibt auch Kinder und Jugendliche, die auch in die Gemeinde kommen, aber manchmal so abgelenkt, im Sinne mit Smartphone, mit E-Mails antworten, mit so. Und dann gehen auch die Gedanken und wichtige Dinge, die da gesprochen werden, an vielen jungen Leuten vorbei. Mein Vater hat mir erzählt, der Sohn sitzt neben ihm und zu einer Predigt und er ist begeistert von der Predigt. Das ist die Botschaft, die mein Sohn hören soll. Und ich sehe, er schreibt seine E-Mails. Ist gar nicht anwesend hier. Und dann hat er ihm gesagt, muss das jetzt sein? Und wisst ihr, was er ihm zurückgeantwortet hat? Willst du, dass ich rausgehe? Und dann sagt der Vater, nein, bleib nur da sitzen. Lass die Kinder in der Welt. Das ist die Devise von Pharao. Eine Alternative. Ihr Alten, ihr dient Gott. Das ist kein Problem, macht das. Aber lasst die Kinder hier. Mose ist fest und sagt, mit Jung und Alt, mit allem, was wir haben, verlassen wir Ägypten. Und Pharao, ihm schmeckt das nicht. Und der Kampf geht weiter. Gibt es noch eine Alternative von Pharao? In Kapitel 10, Verse 24 bis 26. Da rief der Pharao nach Mose und sprach, zieht hin und dient dem Herrn. Nur eure Schafe und Rinder lasst hier, aber eure Frauen und Kinder dürfen mit euch ziehen. Mose sprach, willst du uns den Schlachtopfer und Brandopfer mitgeben, die wir unseren Gott, dem Herrn, darbringen? Auch unser Vieh soll mit uns gehen. Nicht eine Klaue darf hinten bleiben. Denn davon müssen wir nehmen zum Dienst des Herrn und so weiter. Was bedeutet das jetzt für uns? Lasst eure Schafe, eure Rinder hier. Das ist euer Hab und Gut. Das ist Hab und Gut von Israeliten. Lass es hier. Und er sagt, nein, wir können das nicht. Sonst können wir Gott nicht dienen. Wie kann man Gott dienen? Auch wenn wir übertragen im Sinne sagen, Gott hat uns einen Segen gegeben, wir haben einen Wohlstand erreicht. Wir leben manchmal auch in Luxus, wir müssen das auch zugeben. Und die Welt möchte alles für sich behalten. Es gibt auch einen Teil, das eigentlich nicht uns gehört. Der Mose sagt ganz deutlich, wir sollen auch dem Herrn opfern. Von dem Ganzen, was Gott uns gegeben hat, jetzt kommt auch der Gedanke vom Zehnten. In Malachi haben wir diesen Text, der ganz deutlich sagt, wenn man Gott nicht gibt, was Gott gehört, da berauben wir Gott. Und das will die Welt auch. So viele Dinge, so viele Sachen nur für mich. Gott möchte segnen auch das, was uns übrig bleibt. Diese neun Teile. In diesem Text in Malachi 3, wir wollen jetzt den Text nicht lesen, Aber ihr kennt diesen Text. Und dann sagt Gott, und prüft mich hiermit. Wenn wir Gott treu sind, wenn wir Gott opfern, das, was ihm gehört, und nicht für uns behalten, Gott wird das, was dir übrig geblieben ist, so segnen, dass du überhaupt keinen Mangel leiden musst. Und wir haben viele Erfahrungen damit gemacht. Und es ist schön und gut, dass auch da Gott zu erfahren. Gottes Weg kennt keine Alternative. Gott hat gesagt, wir sollen in die Wüste gehen, wir sollen mit allem gehen und die Welt, Ägypten, verlassen. Ich möchte noch einen Text zum Schluss lesen und dann eine Zusammenfassung machen. In 1. Korinther, Kapitel 4, Erster Korintherbrief, Kapitel 4, lesen wir Verse 1 und 2. 1. Korinther, Kapitel 4, Verse 1 und 2. Dafür halte uns jedermann für Diener Christi und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, als dass sie für treu befunden werden. Ein Text, den wir auch sehr gut kennen. Wir sind Haushalter, wir sind Verwalter. Gott hat uns etwas anvertraut zu verwalten. Hier steht Geheimnisse Gottes. Auch die Erlösung ist ein Geheimnis Gottes. Und viele Menschen verstehen nicht diesen Weg der Erlösung. Aber uns wurde das anvertraut als Haushalter, als Verwalter der Güter Gottes. Und auch von diesen Geheimnissen Gottes. Im Text steht nichts anderes als ein Geheimnis Gottes. Auch der Segen Gottes, der uns gibt, ist auch ein Geheimnis. Und viele verstehen das nicht. Was erwartet Gott von uns? Aufgrund von diesem Text nur, dass wir treu sind. Treu zu dem, was er gesagt hat. Nicht nach Alternativen suchen, es geht auch so, sondern treu zu sein zum Wort Gottes, wie Mose. Interessant war mir dieses Thema. Und mein Wunsch und Gebet für uns alle ist, dass wir so bleiben wie Mose. Keine Alternativen, keine andere Möglichkeiten, nichts anderes, sondern das, was Gott gesagt hat. Gott weiß genau, was er gesagt hat. Und nicht, dass wir jetzt irgendwas verändern sollen oder anpassen sollen, sondern Mose sagt, nein, egal was der Pharao sagt, Mose bleibt zu dem, was Gott gesagt hat. Ja, möge Gott uns segnen, dass wir auch so ein Leben führen, mit unseren Familien, mit unseren Kindern und Jugendlichen, mit jedem, den uns Gott geschenkt hat, und dass wir auch zeigen, dass wir den Weg Gottes gehen. Das wünsche ich uns allen. Amen. Wir beten. Unser lieber himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Sabbattag, den du uns geschenkt hast. Danke dir für die Zeit, die wir hier miteinander und mit dir, mit deinem Wort verbringen durften. Danke dir für die tiefen Gedanken, die du uns in deinem Wort gibst, die wir betrachten dürfen, wo wir auch Entscheidungen treffen dürfen, dir nachzufolgen. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir fest bleiben in dem, was du in deinem Wort gesagt hast. Ich bitte dich, dass du jedem hilfst, keine Alternativen zu suchen zu dem, was du gesagt hast, sondern dass du uns durch deinen Heiligen Geist einschärfst, was dein Wille ist, dass wir das auch tun können. Segne uns dabei, segne unsere Kinder und unsere Jugendlichen, unsere Familien. Ich bitte dich auch für die Kranken, die wir auch heute gehört haben, dass sie im Krankenhaus sind. Sei du auch jedem, steh du jedem bei. Und du bist der große Arzt. Du kannst auch Genesung schenken und das Darum bitten wir dich, dass wir auch da dich erfahren als einen allmächtigen Gott. Danke dir nochmal für alles. Danke dir, dass du uns begleitest durch unser Leben und dass du bis ans Ende der Welt mit uns gehen möchtest. Im Namen Jesu. Amen.